Radio Tux Sendung 3. Wir haben heute den 29. April 2001. Der 29. April sagt uns, dass der April fast vorbei ist und ich muss sagen, ich bin froh drüber. Denn zumindest in Hamburg hat sich der April in Sachen Wetter alle Ehre gemacht. Aprilwetter hoch 3 trifft es vielleicht noch am besten. Doch kommen wir zum Wesentlichen, nämlich zu Linux. In dieser Sendung haben wir wieder ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Wir haben einen Beitrag zum Webserver Apache, Infos zum Brennen von CDs, Spiele unter Linux und natürlich die Neuigkeiten rund um Linux. Und damit fangen wir dann auch schon an.
Hier kommen die Linux-News der letzten 14 Tage. Die 8. Beta des Browsers Opera ist seit kurzem auf www.opera.com zum Download bereitgestellt. Die neue Beta zeichnet sich vor allem durch Bugfixes aus. Ab dem 30. April wird die Version 7.1 der bekannten Red Hat-Distribution in den Läden stehen. Neben allgemeinen Updates wird die Version nun auch mit dem 2.4er-Kernel ausgeliefert und bietet zudem noch erweiterten Multiprocessor-Support für Intel-Plattformen an. Zumindest im Videospielbereich sind die Japaner uns immer einen Schritt voraus. Auf der PlayStation 2 soll demnächst ein Linux Development Kit erscheinen. Damit wird auch auf der PlayStation 2 ein Linux laufen. Der Preis soll bei umgerechnet ca. 500 DM liegen. Einziges Manko, das Development Kit läuft erstmal nur auf der japanischen PS2. Das Betriebssystem Linux wird am 17. September 2001 10 Jahre alt. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, finden am 15. und 16. September in Berlin die Linux-Infotage 2001 statt. Mehr Infos findet ihr unter www.belook.org/infotage. Wer schon einmal in die Zukunft von KOffice schnuppern möchte, kann nun unter www.koffice.org die erste Beta zu KOffice 1.1 herunterladen. Und wo wir schon mal dabei sind, die erste Alpha-Version zu KDE 2.2 ist auf dem Download-Server von KDE.org zu finden. Mehr News findet ihr wie immer auf linuxforus.de oder auf der Startseite von Radio Tux.
Danke Florian. Viele Reaktionen gab es auf die letzte Sendung und auf eine möchte ich jetzt kurz eingehen. In der letzten Sendung sagte ich, dass wir Probleme mit dem Traffic von Radio Tux haben und einer unserer Hörer hat sich dem angenommen und uns hier aus der Patsche geholfen. Der Hörer ist Mats-Peter Schmitz und unsere Sendung liegt nun gut verstaut mit auf seiner im Um- bzw. Aufbau befindenden Homepage smellycat.de. Noch einmal vielen Dank, Mats-Peter, im Namen des gesamten Radio Tux-Teams. Im Serverbereich ist Linux schon länger sehr weit verbreitet und eine der bekanntesten Serverprogramme ist sicherlich Apache. Und mit diesem Programm hat sich unser neuer Mitarbeiter Dieter Schmitz nun einmal näher beschäftigt.
Was ist Apache? Apache ist der meistgenutzte Webserver. Genauer gesagt läuft Apache auf 60-80% aller World Wide Web Server weltweit. Der Hauptgrund für diese Beliebtheit ist sicherlich, dass Apache frei und Open Source ist und dadurch sehr kostengünstig ist. Apache bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist für Linux, Windows, Mac und weitere Plattformen erhältlich. Da dies aber ein Linux-Radio ist, werden wir uns heute nur die Linux-Version ansehen. Dieser Bericht orientiert sich an der Distribution Debian, aber keine Angst, bei anderen Distributionen sollte alles gleich ablaufen. Apache installieren. Apache ist bei eigentlich jeder Distribution dabei und muss nur noch installiert werden. Wer lieber die neueste Version haben will, beziehungsweise Apache selber kompilieren will, sollte sich bei www.apache.org umschauen. Nach der Installation ist Apache schon voll einsatzfähig. Einfach mal mit Lynx oder einem anderen Browser als Adresse localhost oder die eigene IP-Adresse eingeben. Jetzt sollte ein kleiner Text der Apache Group zu sehen sein. Um sich die eigenen Webseiten anzeigen zu lassen, einfach die Dateien nach /var/www kopieren. Achtung, die Startseite muss index.html oder index.htm heißen. Apache konfigurieren. Die Konfigurationsdateien müssen nur noch verändert werden, wenn man Apache an seine Bedürfnisse anpassen will oder man die Sicherheit von Apache erhöhen will. Die Hauptkonfigurationsdateien sind httpd.conf, access.conf und srm.conf. Alle liegen unter /etc/apache. Die Dateien mime.d Types und cron.conf müssen in aller Regel nicht verändert werden. Aber nun zu den für uns wichtigen Dateien. In http.conf werden alle Einstellungen vorgenommen, die das allgemeine Verhalten unseres Webservers beeinflussen. Etwa wie welche Module geladen werden, wie Apache heißen soll und wie viele Zugriffe gleichzeitig erlaubt sind. In der access.conf werden alle sicherheitsrelevanten Einstellungen vorgenommen, etwa welche Rechner Zugriff erhalten sollen und ob CGI-Skripts ausgeführt werden dürfen. Die letzte relevante Datei ist die srm.conf. In ihr wird Apache gesagt, wo sich bestimmte Verzeichnisse befinden, also wo sich das Wurzelverzeichnis befindet oder wie die Benutzerverzeichnisse heißen sollen. Die Konfigurationsdateien sind weitestgehend selbsterklärend. Auf ein paar Funktionen sollten wir allerdings noch eingehen. Besondere Eigenschaften von Apache. Jeder Benutzer kann in seinem Heimatverzeichnis öffentlich zugängliche HTML-Dateien aufbewahren. Dazu werden alle Dateien in ein unter UserDir, die sich in der srm.conf befindet, spezifiziertes Verzeichnis verschoben. Die HTML-Dateien lassen sich dann unter http://hostname/user betrachten. Dieses Verfahren werden sicher einige schon von FreeSpace-Anbietern kennen. Dadurch kann jeder Benutzer eine eigene Website haben, ohne den Admin dafür bemühen zu müssen. Außerdem wird dadurch die Sicherheit des Gesamtsystems nicht unnötig gefährdet. Eine weitere ziemlich praktische Eigenschaft von Apache sind die sogenannten Aliase. Mit ihnen ist es möglich, über den Webserver auf Verzeichnisse zuzugreifen, die nicht unterhalb des Document Roots liegen. Dafür werden sogenannte Alias-Fahrtennamen für bestimmte Dokumente oder Verzeichnisse vergeben. Als Beispiel, wenn wir die Adresse http://hostname/doc eingeben, landen wir in Wirklichkeit in /user/doc. So kann man sich von einem anderen Rechner aus mal die Apache-Dokumentation durchlesen. Mit Aliases sollte man allerdings sehr sparsam vorgehen, da sie ein großes Sicherheitsrisiko darstellen können. Weitere Informationen. Für weitere Informationen sollte www.apache.org die erste Anlaufstelle sein. Man sollte sich auch mal das Apache Manual unter /user/share/doc/apache/manual anschauen. Ich hoffe, es sind alle mitgekommen. Als Buchtipp kann ich heute ein sehr gutes Buch von O'Reilly empfehlen. Apache, ein umfassendes Referenzwerk, geschrieben von Ben und Peter Lorre. Dieses Buch behandelt wirklich alles in Richtung Apache, setzt aber wenig Vorkenntnisse voraus. Jeder Apache-Interessierte sollte sich das mal angucken. Eine gute Adresse, um mehr über Apache zu erfahren, ist www.freebremen.de. Dort werden viele Anleitungen zum Thema Linux und Server angeboten. Unbedingt reinschauen. Kritik und Feedback ist mir willkommen. Dieser Beitrag wurde geschrieben von Dieter Schmitz für Radio Tux.
Gesprochen wurde dieser Beitrag von Lars Becker. Kritik zu den Sendungen, Vorschläge, Fragen und vieles mehr könnt ihr natürlich wie immer an info@radiotux.de schicken. Oder aber ihr kommt in unser kleines Forum und diskutiert mit uns und unseren Hörern da drin. Wir suchen übrigens immer noch Mitarbeiter. Auch wenn ihr nicht viel von Linux wisst oder aber nicht gerne vom Mikro sprechen wollt, seid ihr uns immer willkommen. Wir wollen nämlich in nächster Zeit noch so einiges schaffen und dafür brauchen wir eure Hilfe. Wenn ihr Interesse habt, schickt doch einfach eine Mail an info@radiotux.de. Kommen wir nun zum nächsten Beitrag. Um größere Datenmengen zu transportieren, hatte man früher Streamer. Heute verwendet man meist CDs, SIPs oder LS120-Disketten. Ingo Ebel hat sich nun mit dem Brennen von CDs unter Linux beschäftigt und stellt euch jetzt einmal seine Ergebnisse vor.
Heute möchte ich mich mit dem Thema Brennen unter Linux beschäftigen. Ich beziehe mich wieder auf die SUSE-Distribution, obwohl es keine großen Unterschiede zu Red Hat oder anderen geben sollte. Um einen kurzen Überblick zu geben, ich beschreibe, wie man Brenner sozusagen unter Linux zum Laufen bekommt. Einige Anwendungen für X-Window werde ich auch vorstellen. Wie man auf der Konsolenebene brennt, könnt ihr notfalls in den How-Tos oder beziehungsweise Man-Pages zu dem Programm nachlesen. So, erst einmal, die meisten Brennprogramme unter Linux unterstützen alle nur SCSI-Brenner. Falls jemand ein anderes Programm kennt, kann er mir das gerne mitteilen. Aber das ist keine Hürde. Wer also ein IDE, ATAPI-Brenner hat, so wie die meisten unter uns, weil sie auch viel billiger sind, muss Linux erstmal vorspielen, dass sein Brenner ein SCSI-Brenner wäre. Das erreicht man, indem man nach dem Aufruf von Lilo einen sogenannten Boot-Parameter eingibt. HDC ist gleich IDE minus SCSI. Hier steht HD für den IDE-Controller und HDC, also für das dritte Gerät des IDE-Controllers, also den Secondary Master. Wenn bei euch der Brenner irgendwo anders hängt, müsst ihr das gegebenenfalls ändern. Der vollständige Aufruf könnte also folgendermaßen lauten: Lilo boot, Doppelpunkt, Linux, HDC ist gleich IDE minus SCSI. Für nähere Erläuterung sollte man sich den Text zu dem Beitrag durchlesen. Damit man nun nicht bei jedem Start dies eingeben muss, kann man das auch in der Datei /etc/lilo.conf schreiben. Das müsste dann so lauten: ab, end, ab mit Doppel-P, ist gleich, Anführungsstriche oben, HDC ist gleich IDE minus SCSI, Anführungsstriche oben. Falls da schon ein Parameter steht, trennt ihr sie einfach durch ein Komma. Nachdem der Rechner nun neu gebootet ist, muss man noch das entsprechende Kernelmodul laden. Das geschieht mit dem Befehl modprobe IDE minus SCSI. Natürlich sollte man als root eingeloggt sein. So, weiter im Text. Es gibt viele Brennprogramme unter Linux, aber fast alle greifen auf CD Record, CD Write und Make ISO FS zu. Oder zurück. Also, sollte man darauf achten, dass diese Pakete installiert sind. Um einige Brennprogramme für X-Window zu nennen: XCD Roast, K&CD für KDE, Genome Toaster, KISO CD, KEasy CD und K-Rapper oder XMP3 Burn und so weiter. Welches man am Ende nimmt, ist jedem selbst überlassen. Die meisten von den aufgezählten findet ihr, wie immer, findet ihr auf der SUSE-Distribution und sie lassen sich ganz einfach mit Yes installieren. Ich selber benutze K&CD, www.k&cd.de, aber wie gesagt, jeder muss sich das selbst ausprobieren und vielleicht findet man genau das, was zu einem passt. Noch zu empfehlen ist XCD Roast, www.xcdroast.org. Um Daten-CDs werden mit dem ISO 9600 Filesystem gebrannt. Um nun aber auch Dateien mit langen Dateinamen und den Dateirechten und Benutzerrechten zu versehen, wie man sie unter Unix und Linux kennt, sollte man beim Brennen darauf achten, dass das Rockridge Extension aktiviert ist. Unter Windows gibt es sowas ähnliches, hier heißt es Joliet Extension. Auch Multi-Session-CDs sowie CDRs, CDRWs lassen sich unter Linux problemlos brennen. Aber auch bootfähige CDs lassen sich unter Linux karieren. Meist hängt das von den eingesetzten Programmen ab. So, nun aber viel Spaß beim Ausprobieren und beim fleißigen Erstellen von Daten- und Audio-CDs. Bei Problemen, Fragen oder Anregungen könnt ihr mir gerne mailen. ingo@radiotux.de.
Danke, Ingo. Einen Beitrag haben wir noch. Der Beitrag geht um Spiele und Linux. Und da hören wir jetzt doch einfach mal rein.
Linux und Spiele war lange Zeit ein Fremdwort, wenn man einmal von kleineren Spielen wie XBill, NetHack und Tetris absah. Kommerzielle Spiele gab es praktisch gar nicht, wenn man einmal von den indizierten Ego-Shootern von ID Software absieht. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch geändert. So kann man zum einen schon recht viele Windows-Spiele mit dem Windows-API-Emulator, kurz Wine, spielen. Wine setzt dabei die Windows-Befehle der Spiele in für Linux verständliche Befehle um. Nach langer Entwicklungszeit ist es so möglich, Spiele wie StarCraft, Half-Life und andere unter Linux zu spielen, ohne dass eine spezielle Linux-Version entwickelt werden musste. Wer mehr zum Spielen unter Wine wissen möchte, sollte einmal einen Blick auf die Internetseite holase.de werfen, wo für viele Spieleanleitungen für Wine zu finden sind. Eigentlich wäre dieser Beitrag jetzt schon fast zu Ende. Wäre da nicht noch eine Firma? Ihr Name ist Loki und Linux-Spiele wären wohl ohne sie nicht das, was sie heute sind. Loki hat es sich zur Aufgabe gemacht, Windows-Spiele nach Linux zu portieren. Und die Liste der schon portierten Spiele ist lang. neben Civilization 3, wovon es sogar eine deutsche Version gibt, und Heroes of Might and Magic 3, das wir euch in der letzten Sendung vorgestellt haben, gibt es unter anderem noch SimCity 3000, Railroad Tycoon 2, Heretic 2, Sid Meier's Alpha Centauri und Tribes 2. Tribes 2 ist eine der neuesten Portierungen und nicht mal einen Monat nach der Windows-Version erschienen. Diese ganzen Spiele kann man kaufen und dann direkt unter X spielen. Dank eines sehr einfachen Installationsprogramms muss man sich auch nicht mit gepackten Archiven oder ähnlichem rumplagen. Man ruft einfach das Installationsprogramm auf, sagt, wo das Spiel hin installiert werden soll, und die Installation wird gestartet. Am Ende gibt es noch ein Icon auf dem Desktop und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege. Neben den kommerziellen Spielen gibt es dann noch die freien Spiele. Auch hier gibt es einige Softwareperlen, die es jedoch in Sachen Grafik und Komplexität meist nicht mit den kommerziellen Spielen aufnehmen können. Ein sehr komplexes Spiel ist hierbei Free Civ. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen freien Civilization-Klon, bei dem bis zu 30 Spieler mitspielen können. Ein anderes Spiel ist Pingus. In sehr süßer Grafik kommt dieser Lemmings-Klon daher. Wer schon damals auf seinem Amiga oder Atari ST sich vom Charme der Lemminge nicht mehr lösen konnte, wird dieses bei den süßen Pinguinen garantiert auch nicht können. Und einen Multiplayer-Modus gibt es auch noch. Spielen unter Linux ist also möglich. Zwar ist die Auswahl bei weitem noch nicht so groß wie für Windows, aber wer sucht, der findet sicherlich auch was Passendes für sich. Alle Internetadressen aus diesem Beitrag könnt ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage finden.
Und damit ist auch schon wieder die dritte Sendung von Radio Tux vorbei. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Sendung am 13. Mai wieder reinhört. An dieser Sendung waren beteiligt Ingo Ebel, Lars Becker, Dieter Schmitz, Florian Luckert und natürlich ich, und mein Name ist Steffen Zörnig. Tschüss, bis in 14 Tagen und möge der Tux mit euch sein.